Willkommen bei Scale and Help, dem Podcast für Unternehmensnachfolge, Transformation und echten Impact. Mit Carlo Jesse triffst du die spannendsten Unternehmer und Nachfolger im deutschsprachigen Raum. Hier erfährst du, wie Unternehmen erfolgreich übergeben, skaliert und neu gedacht werden. Unsere Mission: One Business, One School. Let's go!
Mein heutiger Gast ist 24 Jahre alt und hat bereits über 100 Wohneinheiten aufgebaut. Kein Kurs, kein Coaching, nicht zu verkaufen. Nur echte Einblicke in Bau und Immobilien. Maximilian Kelle, bekannt als Baukelle, ist Bauunternehmer und Projektentwickler. Und er hat sich mit Anfang 20 in einen Markt reingearbeitet, der gerade alles andere als einfach ist. Was ihn von vielen anderen unterscheidet, er zeigt, was wirklich passiert. Auf der Baustelle, im Mietrecht, in der Baupolitik, kein Hochglanz, kein Bullshit. Maximilian, willkommen im Scale and Help Podcast.
Ich freue mich. Danke für die Einladung.
Sehr schön, dass das geklappt hat. Ich bin ja durch dich oder auf dich aufmerksam geworden durch Instagram. Du coverst da unglaublich viel so von deinem alltäglichen Leben. Aber stell dich einfach mal kurz vor, wer bist du und was machst du genau?
Ich bin Maximilian Kelle, bin jetzt 24 Jahre alt geworden. Und habe vor ungefähr 5, 6 Jahren in der Bau- und Immobilienbranche so richtig gestartet und nebenbei die Firma von meinem Opa übernommen und studiert, gerade meinen Master letzte Woche verteidigt und entwickle Immobilien, kaufe vor allem Bestandsimmobilien und dann saniere ich die mit meiner eigenen Firma und mache das halt mittlerweile in der Größe, was schon eigentlich echt viel Spaß macht.
Jetzt höre ich da gerade raus, also auch noch parallel studiert. Also das heißt, ein Vollzeitstudium, Teilzeitstudium oder führe das mal kurz aus. Du hast dann Abitur gemacht, bist dann ins Studium und hast parallel die Firma übernommen, aufgebaut. Du kannst es ja noch mal kurz Revue passieren lassen, wie das alles gekommen ist.
Genau, ich habe in der Abiturzeit schon immer bei meinem Opa mitgearbeitet. Also der hatte einen Elektrofachbetrieb damals und habe dann Abitur gemacht und ihm ging es dann immer schlechter. Und dann habe ich sozusagen kurz nach dem Abitur, haben wir sozusagen hier eine große Baustelle gestartet und wir brauchten sowieso jemanden, der dauerhaft vor Ort ist. Und da ging das so alles überein. Mein Opa hat sich immer mehr zurückgezogen. Ich habe da immer weiter mitgemacht, habe den Abriss immer mit betreut und bin dann sozusagen hier in die Firma eingestiegen. Dann auch 2021 als Geschäftsführer und habe 2020 angefangen, dual zu studieren, damals Immobilienwirtschaft in Leipzig. Da war ich immer 20 Stunden im Studium oder doch ja 20 Stunden im Studium und die anderen 20 Stunden offiziell im Betrieb. Zum Glück ging das damals auch alles online. Ich habe dann sehr, sehr viel die Online-Methode genutzt und war halt meistens auf Arbeit und habe dann halt in Regelstudienzeit 6 Semestern mein Bachelor fertig gemacht. Und dann jetzt Vollzeit den Master weitergemacht. War halt eine normale Uni.
Und auch ja, in Leipzig oder?
In Dessau, also an der Hochschule Anhalt.
Ja.
Und die sind so viel in der Kooperation mit der Bauhaus-Uni in Weimar. Und da gab es einen neuen Studiengang seit, glaube ich, jetzt 3 Jahren, Immobilienprojektentwicklung, also eigentlich genau das, was ich mache. Und da habe ich jetzt verkürzt sogar, also ein Semester weniger, in 1,5 Jahren meinen Master gemacht und letzte Woche verteidigt. Und nebenbei. Dankeschön. Und nebenbei sozusagen immer, was heißt nebenbei, eigentlich hauptberuflich immer Firma ausgebaut und eigene Immobilien dazu gekauft, Netzwerk aufgebaut, so wie man es halt in der Baubranche machen muss.
100 plus Wohneinheiten mit Anfang 20. Wie klingt das für dich selbst, wenn du das sagst? Ich meine, als ich die Zahl eben gelesen habe, da habe ich mir gedacht, super spannend, also den muss ich mal irgendwie dazu interviewen, wie das alles gekommen ist. So, jetzt hast du die Firma übernommen von deinem Großvater, Elektroinstallation. Wie kamst du zu deiner ersten Immobilie? Sind das alles Objekte, die du wirklich gekauft und saniert hast? Oder führ das mal kurz aus, wie es dazu gekommen ist?
Ich fand deine Frage davor extrem interessant. Wie wirkt das selber auf dich? Dieser krasse Prompt so vorneweg, ja, Anfang 20 über 100 Wohneinheiten. Ich selber, wenn ich das bei jemand anders auf Instagram lesen würde, würde ich das natürlich für relativ surreal halten. Ich selber jetzt weiß immer durch die Erfahrung, die ich jetzt mittlerweile auch in der Branche gesammelt habe, wie schwierig es eigentlich ist, so einen großen Bestand aufzubauen. Und ich würde es selber bei jedem anderen auch für etwas surreal halten. Klar kann man da nicht verneinen, dass, um da überhaupt erstmal diesen Start zu wagen, man ein unglaubliches Knowledge braucht. Und wenn man das selber nicht hat, das wenigstens hinter sich hat. Und ja, ich kam in die Branche eigentlich so durch meine Eltern, muss ich ganz ehrlich dazu sagen. Beide immer schon in der Branche gewesen. Mein Vater hat ein großes Architekturbüro. Meine Mutti selber immer Bauträger gewesen, große Immobilienverwaltung gehabt. Und da ist man natürlich relativ früh schon mit Immobilien in Verbindung gekommen. Meine allererste Immobilie habe ich dann eigentlich direkt mit 18 gekauft. Sowohl meine Großeltern als auch meine Eltern haben ja schon einen kleinen Betrag beziehungsweise einen ordentlichen Betrag sozusagen als Erbe mit 18 übergeben und haben gesagt, hier, das ist erstmal deine Lebensgrundlage. Ich kannte mich damals halt schon zwar ein bisschen mit Aktien und sowas aus, habe aber gesagt, nee, ich denke, Betongold ist der Weg. Und habe dann sozusagen von meiner Mutti auch ihre allererste Immobilie gekauft. Das war damals ein 3-WE-Haus. Insgesamt so 220 Quadratmeter Wohnfläche und habe das mit 100% Eigenkapital gekauft, also sozusagen von dem ganzen Geld, was mir Mama, Papa und Oma und Opa zur Verfügung gestellt haben. Und dann hat es eigentlich gar nicht lange gedauert. Ich habe mich da immer besser reingegroovt und habe gesagt, komm, wir machen auch so viel wie möglich selber. Habe immer Kumpels mit einbezogen, so bei kleinen Sanierungen und so, dass wir sagen, okay, wir sparen uns eigentlich den kompletten Arbeitslohn und machen das halt alles mit Freunden selber. Ja, und dann hat es eigentlich gar nicht lange gedauert. Meine Mutti hat dann für jemand, wo sie die Verwaltung übernommen hatte oder schon länger im Bestand hatte, wollte sie auch einen Verkauf anleiten. Und da ging es dann sozusagen um 103 Wohneinheiten.
Das ist ja schon ein Riesenkomplex. Oder mehrere Gebäude wahrscheinlich, ne?
Genau. Also es ging hierbei, ich müsste jetzt durchrechnen, aber ich glaube, es waren 12 Mehrfamilienhäuser. Mhm. Und der wollte das auch nur im kompletten Paket verkaufen. Also es ging jetzt nicht, dass man irgendwie so diese die Schmuckstücke rauspickt, sondern es ging wirklich darum, entweder alles oder gar nichts. Und genau, und habe damals zu einer relativ guten Rendite dann auch kaufen dürfen. Meine Mutti sagte, wir brauchen halt auf jeden Fall 3 Angebote und das ist die Chance deines Lebens. So, und ich war damals 18.
Zugang ist natürlich dann auch praktisch, weil Immobilienverwaltungen, die kriegen natürlich in der Regel so am ehesten mit, wenn irgendwelche Objekte verkauft werden. Das ist natürlich eine super angenehme Situation, dass eine Familie oder eine Mutter in dem Bereich schon seit vielen Jahren ist.
Genau. Ich sage das auch immer mit dazu und ich glaube, das ist auch das, was ich niemals verheimlichen werde, dass ich an diesem Punkt, wo ich stehe, niemals stehen würde, wenn ich nicht den Knowledge hinter mir hatte oder gehabt hätte, wenn ich nicht meine Eltern gehabt hätte, weil ich brauche da keinem was vorlügen, dass man auch bei so einem großen Immobilienbestand, wir reden da von mehreren Millionen, die du halt mit 18 auch an dich bindest, dass du natürlich auch irgendwo einen finanziellen Background dann vor allem für die Anfangszeit brauchst, ne?
Deswegen, das wäre meine nächste Frage. Also zwei Fragen. Erstmal Glückwunsch, dass du das wirklich jetzt schon irgendwie aufgebaut hast in der Zeit. Und selbst wenn du einen ganz guten Zugang hattest, das heißt aber nichtsdestotrotz, dass du musst es trotzdem erstmal machen als Sohn. Ne? Es gibt ja auch viele Erben und viele Kinder, die dann ja vielleicht ein bisschen unstrukturierter oder nicht mit dem Drive da dran gehen. Unabhängig davon, dass man diese Opportunität hatte, du hast es dann wirklich gemacht, umgesetzt. Es gab auch noch 2 andere Angebote. Zwei Fragen, die sich mir stellen, so im Nachhinein, du hast das erste Objekt mit 100% Eigenkapital, also komplett gekauft. Würdest du das 4-5 Jahre später immer noch so machen? Man hört ja häufig, dass viele eher das Kapital hebeln, dass sie, wenn möglich, mit minimalem EK irgendwie reingehen, um dann einfach maximalen Hebel dazu bekommen.
Ja, also jetzt im Nachhinein betrachtet ist das natürlich aus wirtschaftlicher Sicht komplett bescheuert. Vor allem zu dem damaligen Zinssatz, den man dann wahrscheinlich bekommen hätte. Also ich mit einer, sage ich jetzt mal, wahrscheinlich damals relativ schlechten Bonität, nämlich nur diesem Eigenkapital, hätte ich vielleicht trotzdem irgendwie mit 30% Eigenkapital oder 20% Eigenkapital wahrscheinlich schon meine 1,5% oder 1,4% Zinsen bekommen. Im Nachhinein ist das dumm, aber ich sag mal, jetzt habe ich natürlich auch die Möglichkeit, das nachzufinanzieren. Also wenn ich dann vielleicht für ein anderes Liquidität irgendwie eine Sicherung brauche oder eine Sicherheit, dann kann ich das natürlich super mit einbringen.
Stimmt. So kannst du es natürlich auch machen.
Genau.
Dann dieses Großprojekt, also 103 Wohneinheiten verteilt auf mehr Familienhäuser. So, da reden wir natürlich auch über mehrere Millionen wahrscheinlich Investitionssumme. Das konntest du finanziell auch strukturieren oder brauchtest du dort auch irgendwie gewisse Sicherheiten? War das auch so ein bisschen Backup deiner Eltern? Wie konntest du das, war das bankable?
Also ich muss dazu sagen, meine Eltern stehen in keiner Bürgschaft mit drin. Ich stehe ganz allein in dem Finanzierungsvertrag und wir haben damals zu 110% finanziert.
Ja.
Oder ich.
Das ging dann doch, ne? Ja, vor ein paar Jahren ging das doch.
Es ging noch, ja, also man muss sich das so vorstellen, die Annuität hat ja damals nur ungefähr so 4% ausgemacht. Ich selber tilge mit 3%. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, ist eine andere Frage. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber 1% Zinsen dazu sind wir bei 4%. Wir leben hier, ich lebe in einer Region zwischen Halle und Leipzig, wirtschaftlich jetzt nicht unglaublich stark. Und ich habe damals das Angebot bekommen für ungefähr so 9,5% Rendite. Das heißt, wenn man sich das ganz einfach ausrechnen kann, sage ich jetzt mal ungefähr 4% brauche ich für meine Annuität und 9,5% habe ich als Rendite. Das heißt, ich habe ungefähr einen Space von 5%. So, und da hat natürlich.
Ja, das für eine Bank natürlich auch toll.
Richtig, richtig. Und genau das ist der Punkt.
Ja, das ist ja ein ziemlicher No-Brainer eigentlich. Dann waren es ja im Prinzip erstmal das, der Einstieg mit den 3 Wohneinheiten, dann direkt, also wirklich, das war wirklich das Objekt Nummer 2, beziehungsweise dann kam sofort dieses Riesending um die Ecke. Da bist du ja schon dann bei 106 Wohneinheiten, wenn ich das jetzt auch addiere.
Richtig.
Hast du dann weitergemacht? Sind da jetzt immer wieder weitere Objekte, die du im Prinzip an Land holst oder wie ist da jetzt Stand der Dinge? Oder fokussierst du dich doch auf das Thema Bau, Elektroinstallation? Ist das eher so das Hauptgeschäft?
Also, um diese 2 Fragen jetzt kurz aufzusplitten, ich mache natürlich weiter und kaufe auch immer weiter, habe aber erstmal 2 bis 3 Jahre gar nicht weiter neu angekauft, weil ich gesagt habe, brauche ich gar nicht. Jetzt geht es darum, diese Bestandsflächen einfach zu entwickeln, zu sanieren. Wir reden da, ich habe insgesamt 5.800 Quadratmeter Wohnfläche gekauft in diesem großen Wohnkomplex. Ja, also habe da jetzt auch nicht unglaublich viel pro Quadratmeter bezahlt. Und das natürlich dem geschuldet, dass da teilweise Leerstand war oder seit 30 Jahren nichts gemacht wurde.
Nicht viel bezahlt, kurze Zwischenfrage. Kriegt man da sowas für 1.000 Euro plus minus den Quadratmeter? Ich weiß, das ist schon einige Jahre her. Also wir haben auch einige Immobilien gekauft. Das waren Sachen teilweise unter 1.000 Euro. Wenn man jetzt deutschlandweit so ein bisschen guckt, ist das ja fast nicht mehr möglich. Sanierungsbedürftige oder Bestandsimmobilien häufig bisher doch bei 1,7, 1,8, 2.000 plus. Wo lagst du da plus minus?
Also ich lag bei 580 Euro auf dem Quadratmeter.
Wow.
Wohnfläche, ja, ja.
Ja, dadurch kommen dann auch die 9,5% dann irgendwie hin, ne?
Richtig, richtig, richtig.
Wahnsinn.
Also das ist schon das war natürlich schon unter Marktpreis irgendwo. Also ich denke, man hätte da auch so einen Fix im Flip machen können. Aber das liegt in dieser Zinslage. Damals war das für mich überhaupt keine Option, weil ich gesagt habe, also da habe ich halt den meisten Entwicklungspotenzial dann auch über meine Handwerksfirma, weil ich halt auch über die laufenden Mieteinnahmen eigentlich dauerhaft 4, 3 Mitarbeiter nur in meinen eigenen Immobilien arbeiten lassen kann.
Also Auszug, Sanierung, Neuvermietung.
Genau.
Wie waren die Mieten? Musstest du das im Prinzip hochschrauben oder bist du noch dabei? Also häufig hat man das, kauft eine Bestandsimmobilie, ganz, ganz häufig, wenn das ältere Eigentümer waren, super schlecht vermietet, so habe ich es zumindest häufig erlebt, dass man eigentlich versucht, die Mieten ja dann erstmal perspektivisch hochzuschrauben.
Ja, ist natürlich irgendwo ein Ziel. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Riesenfreund davon, mit die ganze Zeit 20% erhöhen in den 3 Jahren. Das haben wir auch so nie wirklich gemacht. Es ging eigentlich immer nach Auszug, haben wir kernsaniert oder haben dann halt immer ganze Stränge leergezogen und die dann komplett saniert. Und nach und nach haben wir dann natürlich die Bestandsmieten nach oben gezogen. Also meistens dann mit einer Sanierung verknüpft. Genau.
Ja, aber mit 103 Wohneinheiten, wie du schon sagst, da ist durchgängig natürlich auch was zu tun, ne? Du sagst 2, 3 Mitarbeiter, irgendein Auszug oder irgendein Thema hast du natürlich immer bei über 100 Wohneinheiten.
Immer, immer. Also da bist du mit 3 oder 4 Mitarbeitern doppelt so viel ausgelastet. Also selbst das reicht gar nicht. Man könnte da wahrscheinlich die ganze Zeit 8 oder 9 Mitarbeiter laufen lassen. Das geht ja nicht nur um die Sanierung, sondern da muss auch mal eine Fassade gestrichen werden, Treppenhäuser und. Und da sind die Hausmeisterdienste noch gar nicht mit inkludiert. Das macht meine Mutter weiterhin. Das ist ja auch noch ein Aufwand, den man bei diesen 100 Wohneinheiten immer noch mit betrachten muss.
So vom operativen Geschäft, jetzt hattest du gesagt, so Thema Verwaltung, hast du das outgesourced dann im Prinzip an deine Mutter oder machst du die Verwaltung selber, dann so Dinge wie Gärtner, Hausmeister outgesourced oder wuppst du das mit eigenen Leuten?
Ja, outgesourced ist das so, ist so ein bisschen die Frage. Ich habe es offiziell outgesourced, aber es ist ja irgendwo ein Familiengeflecht. Ja, also genauso wie das mit den Architekturleistungen ist, die ganzen Zeichnungen, wenn irgendwie was geändert werden muss, mache ich dann selber bei meinem Vater im Büro, weil der die ganzen Lizenzen hat. Und die größte oder längste Mitarbeiterin von meiner Mutter telefoniert auch 5-mal am Tag mit mir. Also das ist, klar habe ich es outgesourced, aber trotzdem ist es irgendwie doch nicht.
Familienintern.
Genau, genau.
Ja, klar. Ja, dann ist ja wirklich alles in-house, ne? Also der Vater ist Architekt, die Mutter Hausverwaltung. Jetzt würde mich nochmal interessieren, Studium der Immobilienwirtschaft. Es sind ja ganz viele, die im Bereich Immobilien irgendwie sind, die da was aufgebaut haben, aber ich glaube, die wenigsten, ich glaube, den Studiengang gab es wahrscheinlich auch vor 20, 30 Jahren noch gar nicht, haben wirklich Immobilienwirtschaft studiert. Jetzt hast du einen gewissen familiären Background, du hast wahrscheinlich schon von Kindesbein ab an was zu Themen Bau, Entwicklung, Architektur, Verwaltung mitbekommen und gehört. Erzähl mal kurz, was ist es ein wirklicher Mehrwert gewesen? War das wirklich ein Faktor nochmal, das Studium? Oder hast du einfach gesagt, ja, ich will irgendwie ein Studium haben, das ist schon der Fachbereich, der mich interessiert. Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen.
Also ich auch wieder so zwei Fragen. Die Frage, ob das wirklich was gebracht hat. Ich denke schon, vor allem die Kontakte, die du darüber hinaus halt gesammelt hast. Ne? Also du hast in den nächsten 10 Jahren oder die zukünftigen Projektentwickler kennst du natürlich alle. Mit denen hast du studiert, du hast dein Netzwerk aufgebaut. Und da ich habe das über die IBA gemacht, die ist auch deutschlandweit zu vertreten. Und da hat man natürlich über die ganzen Fachblockungen und so immer Menschen auch in anderen Bundesländern kennengelernt und hat da, sage ich jetzt mal, sein Netzwerk erweitert. Und ob mir das für den Moment was gebracht hat, kann ich gar nicht sagen, aber ich habe unglaublich gute Kontakte geknüpft, auch zu Dozenten, die dann auf einmal Auftraggeber wurden, weil sie gesagt haben, ey, wenn du einen Elektroservice hast und da darfst du ja auch PV-Anlagen bauen, dann hast du ja auch einen angestellten Meister und darüber hinaus hast du dann immer mehr dein Netzwerk erweitert. Ich denke, das ist eigentlich so der Best Case, der dir da irgendwo passieren kann. Und na klar wurde mir auch da Fachwissen vermittelt. Oder anderen. Ich habe das schon viel von zu Hause gekannt. Du hast natürlich noch mehr in der Theorie gemacht und ein bisschen zu wenig in der Praxis, hatte ich das Gefühl. Aber gebracht hat es mir auf jeden Fall was. Also wenn nicht nur die Kontakte, auch das ganze theoretische Wissen. Im Master, muss ich dann wirklich sagen, wurde es immer praktischer. Das ist ja eher so ein vertiefendes Studium. Da hast du dann schon deutlich mehr Richtung Praxis gemacht, hast auch mal Praxisprojekte wirklich begleitet, wo du sagst, du nimmst dir hier ein paar Baustellen in der Region raus, analysierst das mal, was kannst du daraus machen, was ist eigentlich möglich? Und da fällt dir eigentlich immer wieder auf, dass halt zurzeit vor allem in der ländlichen Region halt wenig investiert wird, weil da halt, egal ob du da sanierst oder nicht, gibt es halt natürlich einen maximalen Preis, den du pro Quadratmeter auch nach Sanierung nur aufrufen kannst.
Wo seid ihr da bei Mieten bei euch in der Region? Also ist man da bei irgendwie 7, 8, 9 Euro oder welche Richtung ist das da?
Ja, also wenn du zurzeit so zwischen 7 und 9 Euro vermietest, dann hast du 2010 renoviert. Und wenn du es jetzt machst, schaffst du schon über deine 10 Euro knapp. Aber da ist dann halt auch irgendwo ein Riegel davor. Also so 10, 11 Euro max in einer guten Lage und mit Balkon, mit bodentiefen Fenstern. Also da musst du schon echt viel bieten.
Jetzt hattest du anfangs gesagt, Immobilien, Betongold ist für dich eigentlich der Weg der Investition. Hast du auch andere Dinge in Erwägung gezogen oder bist du irgendwie super hoch fokussiert wirklich auf Immobilien? Wie siehst du so andere Anlageformen? Oder hast du dich damit auseinandergesetzt?
Ja, natürlich. Also ich glaube, wie jeder in meinem Alter, man setzt sich auch mit Kryptowährungen auseinander. Ich mache viel auch am Aktienmarkt. Aber vor allem in solchen Zeiten, wo die Zinsen halt relativ hoch sind und die Anschlussfinanzierung vielleicht teurer werden, weil die 10 Jahre Frist ausläuft, willst du als junger Mensch, sagst du dir lieber, okay, du hast das vielleicht nur in Aktien investiert, damit du einfach schnell liquide bist und dann sozusagen schnell Deals closen kannst. Also das ist so mein Credo zurzeit, dass ich sage, ich habe lieber eine schnelle Liquidität, dafür vielleicht nicht so eine hohe Rendite, aber ich habe halt einfach gerade das Cash da und kann dann lieber schneller investieren. Also zurzeit investiere ich nicht wirklich viel in andere Assets, aber denke, habe da den besten Weg für mich getroffen, weil wir zurzeit unglaublich viel von Mund-zu-Mund-Propaganda bekommen. Hier, da ein Grundstück, hier ein Dreifamilienhaus, hast du nicht Lust? Und sonst würde ich natürlich eher auch in Richtung Aktienmarkt gucken oder vielleicht auch Kryptowährung.
Gibt es denn irgendwie eine Zielsetzung? Ist das einfach alles so passiert oder sagst du so, was hast du dir vorgenommen? Irgendwie, nehmen wir jetzt mal so die nächsten 10 Jahre. Bist du irgendwie super opportunistisch einfach, dass du sagst, okay, wenn was irgendwie, wenn eine Möglichkeit da ist, dann mache ich was? Oder hast du dir persönlich irgendwie eine Zielsetzung gesetzt für die nächsten Jahre? Ich meine, du bist jetzt gerade mal 24, du hast theoretisch, ja, 40 plus Unternehmerjahre noch vor dir. Da kann ja noch eine Menge passieren.
Ja.
Wenn wir jetzt mal sehen, was du schon mit 24 erreicht hast.
Also ich trenne das immer so ein bisschen so, was mein eigener Anspruch auch so wissenschaftlich noch an mich ist und wirtschaftlich. Wirtschaftlich habe ich auf jeden Fall richtig Bock, noch den Handwerksbetrieb weiter auszubauen. Also wir sind jetzt so knapp bei 10 Mitarbeitern. Ich habe das damals sozusagen, mein Vater hatte einen ganz kleinen Hausmeisterservice, weil der hatte auch schon immer Immobilien. Der hatte 2 Mitarbeiter und die 3 Mitarbeiter von meinem Opa. Das haben wir fusioniert und hatten dann sozusagen gleich 5 Mitarbeiter. Das habe ich dann erweitert, zwischenzeitlich auch bis 13, 14 Mitarbeiter, sodass ich jedes Inhouse-Baugewerk nur bei mir selber habe. Das ist das Beste, was dir passieren kann, wenn du die Möglichkeit hast, alle Gewerke unter dir zu haben, weil du diesen Zeitverlust auf der Baustelle nicht hast. Also besser kann es dir gar nicht passieren.
So Fliesenleger, Trockenbau.
Alles.
Auch Elektro und Sanitär?
Ja.
Das sind ja oft so Fachrichtungen, die klar, Handwerker gibt es einige, die so ein bisschen nicht so komplexe Dinge machen können, aber Elektro und Sanitär, auch das habt ihr bei euch in der Firma
dran. Ja, genau, also Elektro war ja schon immer so unser Steckenpferd. Da haben wir, habe ich einen Meister, ich habe jetzt noch einen Malermeister mit dazu bekommen. Also wir haben alles. Also ich habe Trockenbauer, ich habe Fliesenleger, ich habe Dachdecker, die Elektriker, ich weiß nicht, was da noch alles mit dazugehört. Einen Tischler haben wir noch. Also eigentlich, ich kann im Innenausbau alles abbilden.
Und ihr bietet das ganz normal, ihr seid wirklich ein Dienstleistungs- oder ein Handwerksunternehmen, was ganz normale Leistungen extern an Kunden anbietet. Es ist jetzt nicht nur, dass sie für die Verwaltung oder für deinen Bestand arbeiten, sondern es ist ein klassischer Handwerksbetrieb, den auch ein anderer Immobilieneigentümer ja, anfragen kann.
Ja. Richtig. Wir bieten die ganzen Leistungen auch extern an. Das Einzige, was ich jetzt bei mir gerade noch nicht habe, ist halt einen Heizlüftungssanitärmeister. Das heißt, da habe ich 2, 3 richtig gute Suppis, mit denen ich dann halt immer zusammenarbeite. Aber das ist auch mein Credo, dass ich sage, wenn du dich an mich wendest, dann hast du prinzipiell einen All-Inclusive-Komplettpaket. Und auch wenn ich das nicht unter mir habe, also in meiner Firma mit meinem EGS-Logo, dann habe ich die Kontakte und sorge dafür, dass es auf der Baustelle so gut wie nie Stillstand gibt. Und das bringt dich natürlich zu Aufträge halt in Voluminas, wo die Menschen sagen, okay, geil, der fungiert ja eigentlich als GU, ja, also als Generalunternehmer, der alles abbilden kann. Und du kommst in eine Richtung, wo dich halt Architekturbüros anfragen, kannst du nicht das alles abwickeln, kannst das nicht alles abwickeln, einfach um den Kunden da so viel Last wie möglich abzunehmen. Genau.
Deswegen, wie sieht so der durchschnittliche Kunde aus? Sind das teilweise auch dann irgendwie kleine Reparaturarbeiten, kleine Sanierungen? Jetzt hast du schon gesprochen, ihr seht euch zum Teil auch wirklich als GU für den Innenausbau, ne, wo dann Architekturbetriebe oder Architekturunternehmen auf euch zukommen und sagen so, also reden wir auch über Neubauten dann, wo ihr im Prinzip rangeholt wird für Innenausbauten. Wie sieht so der Kunde aus?
Also ich muss sagen, da muss ich nochmal ein ganz großes Dankeschön an meinen Papa aussprechen. Der hat natürlich ein Architekturbüro und hat sich mit dem so voll auf Sozialimmobilien fokussiert, das heißt betreute Wohnen, Pflegeheime, Krankenhäuser. Mhm. Und da sind wir zurzeit bei eigentlich den besten Auftraggebern zurzeit angekommen, dass ich sage, wir arbeiten für die ganzen sozialen Dienste, also für DRK.
Also SKF, Caritas und Co.
Genau, genau. Rotes Kreuz. Die AWO, also die relativ großen Verbänden, die sich so in dem sozialen Bereich auskennen und bauen da eigentlich zurzeit relativ viele Ärztehäuser. Wir sind im Krankenhaus in der Notaufnahme unterwegs, also viel bei sozialen Trägern. Und so baut sich das bei mir auch ungefähr auf. Wir sind eigentlich fast dauerhaft so zu 30-40% in unseren eigenen Immobilien und zu 60-70% halt genau solche Aufträge, wo wir sagen, wir bieten alles an, versuchen dem Kunden so viel Last wie möglich abzunehmen und nebenbei machen wir dann mal da noch ein Einfamilienhaus mit oder da eine Praxiseinheit komplett neu. Also eigentlich querbeet.
So, jetzt hast du 13 Leute circa plus minus. Die müssen ja auch gemanagt werden. Wie, du bist wirklich dann der Eigentümer, Geschäftsführer? Du leitest die auch an oder wie seid ihr da so führungsmäßig aufgestellt? Sind die komplett, ja, wahrscheinlich eine flache Hierarchie? Du bist der Chef, du organisierst die Aufträge. Wie sieht das operativ aus?
Genau, also ich bin geschäftsführender Gesellschafter, mein Vater ist noch Gesellschafter mit bei mir und mein Elektromeister ist auch noch Geschäftsführer. Das heißt, wir haben zwei Geschäftsführer, mich und mein Elektromeister. Und so ist das auch ungefähr. Also ich organisiere die ganzen Aufträge, mache die ganzen Kundengespräche und die ganze Abwicklung, was das Auftragsmanagement angeht. Und dann gebe ich das meistens, also bei uns ist das so unterteilt, wir haben den Elektroservice und den Gebäudeservice. Also alles, was Elektro und die technische Installation angeht, das macht meistens mein Geschäftsführer. Also dem gebe ich sozusagen die ganzen Elektrosachen weiter. Und bei dem ganzen Gebäudeservice-Part habe ich meistens so zwei Ansprechpartner, mit denen ich eigentlich alles mache. Das sind sozusagen dann wie Vorarbeiter, denen ich sozusagen kurz nach der Auftragserteilung die Baustelle zeige, was muss hier gemacht werden. Und dann sagen die mir, okay, pass auf, der Mitarbeiter würde das in der Woche schaffen und unterstützen mich sozusagen viel auf der Baustelle. Ich bin dann selber auch aber in der Woche so 2-3 Mal auf jeder Baustelle. Also eigentlich beginnt mein Tag jeden Tag damit, dass ich alle Baustellen einmal kurz abfahre, frage, ist alles okay? Die ganze Materialbestellung und, das läuft alles direkt über die Baustellen. Damit habe ich prinzipiell wenig zu tun, außer wir kommen in eine Größenordnung, wo ich sage, wir müssen halt gleich mal 10, 15, 20.000 Euro gleich an Material ausgeben. Da klinge ich mich natürlich mit einem einfach verhandlungs.
Wird dann angeliefert? Also nutzt ihr Baumärkte, nutzt ihr Großhändler vor Ort oder wie handelt ihr das mit Material?
Wir nutzen eigentlich fast nur Großhändler, also Baumärkte kaum.
Das sind so die Cordes und Gräfes wahrscheinlich. Oder ich weiß nicht, was sind so die Großhändler da bei euch in der Region? Also wahrscheinlich spezialisiert auf Elektro, Sanitär.
Genau, also Elektro machen wir relativ viel mit Sonnepaar. Elektroservice Schlegel kommt immer noch damit dazu, Feger und Schmidt. Im Gebäudeservice-Part ist es halt viel Rotkegel, das ist so ein lokaler Baufachhändler, der hat so 6-7 Niederlassungen. Dann machen wir immer mal noch was mit. Mit wem machen wir noch was? Ja, das ist eigentlich so unser Hauptanliegen.
Und die liefern wahrscheinlich just in time zur Baustelle direkt, ne? Die Jungs rufen an, wir brauchen das und das.
Genau.
Morgen und dann wird es angeliefert.
Ja.
Keine Lagerhaltung, gar nichts.
Nee, wir haben zwar ein Lager, wo wir auch dann halt meistens Fehlbestellungen oder wenn wir halt was zu viel bestellt haben, einlagern. So normales Verbrauchermaterial wie so Kabel oder Fliesen und sowas, das haben wir alles da. Genau. Bestimmte Dinge kriegen wir eigentlich meistens so in 48 Stunden geliefert.
Seid ihr auch regional unterwegs, überregional oder ist das primär bei euch im Prinzip im Einzugsgebiet?
Also ich sag mal so 100 Kilometer im Umkreis machen
okay.
Wir. Genau.
Ja, sodass wir abends wieder nach Hause fahren können.
Genau. Genau. Also es ist immer so ein Ziel. Ich will das relativ familiär aufbauen, will auch jetzt in so ein junges Team immer mehr aufbauen und es ist halt auch eins der größten Ziele, was ich jetzt so in den nächsten 10 Jahren habe, dass ich sage, ich möchte einfach da auch jetzt wieder einen Heizlüftungs-Sanitärmeister bei mir haben und einfach da wachsen. Aber gesund, also jetzt nicht einfach mal 10 Mitarbeiter anstellen und mal schauen, was wird, sondern halt mit einer Struktur aufbauen. Und ja, ich denke, die Grundlagen haben wir jetzt vor allem in den letzten Monaten geschaffen. Wir haben jetzt hier unser Büro komplett ausgebaut. Das Lager digitalisieren wir immer mehr. Und ich denke, das nimmt schon echt einen coolen Zug an. Und das ist ja auch so eigentlich der größte Hintergrund neben oder mit Instagram, dass ich sage, ich will den jungen Menschen einfach wieder so ein bisschen zeigen, wie geil der Bau eigentlich ist und was es für Möglichkeiten gibt. Und ich denke, wir bauen uns da was richtig Geiles auf. Und die Jungs oder die Mädels, die jetzt neu anfangen, die brauchen immer so, ich arbeite bei dem und dem. Die brauchen so einen Grund freuen sich, das auch zu Hause zu erzählen. Ey, wir arbeiten bei Baukelle. Guck mal, der hat da jetzt 15.000 Abonnenten schon und voll cool. Du siehst eigentlich jeden Tag, was ich mache. Und das ist eigentlich auch der Ansinn so in den letzten Monaten gewesen, warum wir das dann auf einmal so großgezogen haben.
Ja, da ist eine konkrete Mission und Vision irgendwie hinter, wo sich Mitarbeiter dann auch irgendwie mit identifizieren können, ne? Und dann auch stolz drauf sind. Deswegen, du hast Instagram angesprochen. Wie war der Start? Wie ist es dazu gekommen? Also du hast gerade erwähnt, du willst eigentlich so den jungen Menschen zeigen, wie cool der Bau eigentlich ist, was für Möglichkeiten da jetzt auch eigentlich jetzt und in den nächsten Jahren da sind. Und viele wollen Influencer oder werden oder wollen im Büro arbeiten. Aber der Bau so als Kern hat unglaubliche Chancen.
Wie
hat es da angefangen?
Relativ geiler Umstand. Ich war mitten im Studium noch, also im Masterstudium, und habe mir halt immer so gesagt, ey, egal ob das jetzt im Master ist, ob das ein Bachelor war, ich bin der im Unterricht gewesen, der immer am meisten mit den Dozenten geredet hat, weil ich halt einen unglaublichen Praxisbezug habe und fand es halt immer schade, dass du, wenn du so viel in deinem Kopf hast, keine Bühne dafür hattest. Ja, also wem kannst du das erzählen, außer deinem Umfeld? Ja, die wissen irgendwann, dass du das alles schon kennst und was du alles über den Bau weißt. Und dann dachte ich eigentlich, okay, ich bin 24, ich verwalte eigentlich schon relativ viel. Komm, wir machen das jetzt mal groß so. Und ich brauche irgendwie einen Hebel, wie ich noch größer, gesünder wachsen kann. Und habe dann so zwei gute Bekannte aus der Schulzeit, die haben sich so ein bisschen selbstständig gemacht mit so einer Agentur, habe ich einfach mal angefragt, habe gesagt, ey, wenn ich Dinge mache, dann ziehe ich das zu 100% durch. Ich will jetzt ein halbes Jahr einen festen Vertrag, jeden Tag ein Video und wir ziehen das komplett durch. Und dann haben wir am 15.12. angefangen und richtig geil. Ich bin dann zwischen Weihnachten und Neujahr mal 6 Tage oder 5 Tage weg gewesen und hatte da kaum Internet. Glaube ich, am 25. gucke ich drauf, habe ich so 1000 Follower. Also wir haben sozusagen in diesen 2-3 Wochen schon 700 Follower gegained. Und dann gucke ich am 2. oder 3. 1. drauf und wir waren auf einmal bei 4000 oder 3000. Und ich dachte mir so, was ist jetzt passiert? Und das hat mir so einen Anreiz gegeben, da noch mehr zu machen. Und du kriegst so viel positives Feedback. Klar hast du immer die Leute, auch wie du das am Anfang gefragt hast, wie siehst du dich selber? Die sagen, wie kann man das mit 24 machen? Das geht gar nicht. Ja, also geerbt und Papis Sohn und was weiß ich. Und sicherlich ist da auch immer was dran. Und das sage ich auch immer. Also ich kann das gar nicht ohne die Grundlage meiner Eltern aufgebaut haben. Es geht gar nicht. Ich habe vorher nicht im Lotto gewonnen. Und man braucht einfach bei dem Immobilienbestand immer einen finanziellen Background. Und der sagt, ey, komm hier, du kriegst jetzt ein Darlehen von uns, zahlst uns zurück oder löst es dann ab, wann du es irgendwie schaffst oder wir kommen mit ins Grundbuch. Also da muss ich nicht drum herum reden, dass das nicht anders möglich ist. Und und haben dann sozusagen die Mission weiter fortgeführt und sind jetzt übergreifend, glaube ich, so fast bei 18.000 Follower oder 17.000 Follower. Schon macht echt Spaß.
Ist so Instagram, TikTok oder hast du irgendwie einen Fokus, wo du, oder auf allen Kanälen wahrscheinlich bist du da unterwegs, oder?
Ja, so YouTube Shorts, TikTok und Instagram machen wir gerade. Ja. Und klar ist da Instagram schon der größte Fokus, weil ich sage, TikTok, das passt eigentlich nicht so mit meinen Visionen überein. Da haben die Menschen eigentlich eher so Tanzvideos und so Hauptsache 4 Ablenkungen, aber so nicht diese guten Kerninhalte. Also eigentlich schon Fokus ist auf Instagram und wird ab jetzt, also ab in 1,5 Wochen auch auf YouTube sein. Da werden wir dann auch längere YouTube-Formate von mir mit präsentieren.
Jetzt hast du zwei Freunde eingeschaltet, die eine Agentur haben. Das heißt, ihr produziert wirklich Videos. Kommen die wirklich mit Videografen um die Ecke oder machst du einfach auch viel mit dem Handy? Wie sieht das da aus?
Die Jungs haben sich das alles selber angeeignet. Der eine hat auch sozusagen ein Studium in der Richtung gemacht bei einer relativ großen Agentur und hat dann gesagt, nee, ich habe jetzt eigentlich alles in meinem Kopf. Ich weiß, wie ich cutte, ich weiß, welches Equipment ich brauche. Haben sich dann eigentlich alles mal zugelegt, haben sich ein Darlehen geholt. Oder da gibt es ja so Zuschüsse für so Neugründer. Und haben dann gesagt, nee, wir setzen jetzt alles auf eine Kante und ziehen das richtig durch. Und wenn du dann natürlich einen Kunden hast, da mal ein bisschen Werbung auch für mich. Wenn du einen Kunden hast, der natürlich so schnell so viel Follower generiert, hast du natürlich auch ein unglaubliches Sprungbrett. Und auch bei denen war das so. Ich glaube, ich war der 2. größere Kunde und die haben dann sofort auch in den nächsten Monaten immer größere Aufträge bekommen bei uns hier regional, weil sie gesagt haben, oh wow, wir haben natürlich jetzt mit dem Baukeller, mit dem Max jemand geschafft, der natürlich unglaublich schnell, unglaublich große Zahlen generiert hat und was für die.
Also als Testimonial einfach ein Testimonial sein, du. Guck mal, hier im Baukeller haben wir auch maßgeblich mit aufgebaut, weil da machen wir die komplette Produktion.
Genau. Und da bin ich auch ein Mann, ein Wort und ich halte auch weiter an den Jungs fest. Ich meine, du weißt ja selber, wie es ist. Du bist auf Instagram unterwegs und jeden Tag schreibt dir irgendein kleiner Content-Creator hier, ich mache dir auch einen super Preis und was weiß ich. Und ich sage einfach, ey, die Jungs haben mich unterstützt und haben mir sozusagen die Bühne geboten, die ich irgendwie gesucht habe, haben mich beflügelt und haben gesagt, ey, das ist so geil, ist eigentlich schade, dass du uns das nur im Hinterhof auf dem Bierchen erzählst. Fang an, das aufzunehmen und lass uns da irgendwie im Baukelle groß machen.
Ja, also ja, du triffst ja auch genau irgendwie ins Schwarze. Und ich glaube, das beschädigt das ja, dass da einfach so eine Dynamik ist. Das interessiert einfach Menschen, das zu verfolgen, wie du das aufbaust. Und du redest ja wirklich über den Alltag, aber da können wir auch mal drauf eingehen, auch über die Baupolitik. Was läuft deiner Meinung nach gerade falsch in Deutschland?
Was läuft meiner Meinung nach gerade falsch?
Bezüglich Baupolitik, nehmen wir jetzt mal diesen Bereich. Es sollen ja angeblich wird ja viel zu wenig gebaut. ich glaube, die Regierung will ja eigentlich viel, viel mehr Wohnungen schaffen. Er hat da mal gewisse Vorgaben irgendwie definiert, wie viele Wohnungen man eigentlich so braucht. Und du redest ja auch teilweise über Baupolitik.
Ja, also ich glaube, die Bundesregierung hat ja damals so einen Plan aufgestellt, dass man eigentlich im Jahr über 300.000 Neubauwohnungen bräuchte oder über neue Wohnungen verfügen müsste und hat ja nicht mal ansatzweise diese Zahl erreicht. Ich glaube, die Gründe dafür, die stehen auf der Hand, die kann man gar nicht verschweigen. Das sind durch die ganzen Handelskriege halt die unglaublich hohen Materialpreise, was es eigentlich unwirtschaftlich macht. Dann die ganzen Lohnnebenkosten, die eigentlich dauerhaft steigen und die ganzen Streiks, die monatlich irgendwie auf der Straße stattfinden, dass man noch einen höheren Mindestlohn haben möchte und, und. Es ist ja nur eine Kette von Verknüpfungen, was da immer mehr die Preise nach oben schießen wird. Und am Ende, wer ist so dein Kunde beim Bauen? Das ist der Mieter. So, und da auf der anderen Seite sagt man, okay, wir wollen immer mehr bauen, aber wir machen für den Mieter alles, dass er weniger zahlt. Wir führen einen Mietendeckel ein, wir dürfen jetzt in guten Innenstadtlagen oder in Großstädten, darf man nur noch bis zu einem bestimmten Preis vermieten. Alles drüber ist halt nicht mehr legitim, beziehungsweise wird sofort bestraft oder wenn da jemand vors Gericht geht, kriegt er sofort Recht. Da stellt man sich natürlich die Frage, wie kann man bei den hohen Baukosten immer mehr Wohnungen wollen, aber den Preis, den man dann auf der anderen Seite zahlen soll, immer mehr senken. Das heißt, dass da ja irgendwo ein Cap entsteht, ein Space, wo du sagst, das muss jemand zahlen. Und da das keiner zahlt, sowohl die Bundesregierung nicht als auch die Mieter nicht, sagt sich natürlich der Projektentwickler, warum sollen wir dann investieren? Man bindet mit einmal, und das verstehen viele nicht, pro Quadratmeter im Neubau 3.500 Euro. So überschlägig gerechnet. 500 Euro. Das heißt, rechne ich damit, dass ich gerade mal 10 Euro auf den Quadratmeter erlange, müsste ich eigentlich 30 Jahre, also habe ich 3% Rendite. So, also wer macht das? Selbst ein Fonds sagt zu sich, wenn wir ein geschlossener Immobilienfonds sind, wir wollen, dass unsere Anleger ungefähr 4% Rendite haben. Haben sie nicht. Die haben noch nichts verdient. Und die Anleger wollen 4%. Was macht der Fonds? Sagt, wir investieren nicht in Neubau. Vielleicht Bestand, da haben wir vielleicht einen anderen Hebel durch niedrigen Einkauf.
Also du müsstest, glaube ich, bei diesen 3.500 müsstest du wahrscheinlich 22, 23, 24 Euro auf den Quadratmeter nehmen.
Ja, genau. Und dann sagt die Bundesregierung, nee, darfst du nicht. Also prinzipiell, klar, geht der Mietendeckel nicht für den Neubau. Aber wer zahlt das denn 24 Euro auf den Quadratmeter? Rechne man das auf eine 100 Quadratmeter Wohnung hoch, da bist du bei 2.400 Euro netto kalt. Da sagt sich selbst, sage ich jetzt mal, eine Familie, die gut verdient, die sich das leisten könnte, ach komm, na dann ziehen wir lieber ein bisschen aus der Stadt raus, kaufen uns vielleicht da ein Grundstück und haben dann eine Annuität im Monat von vielleicht 3.000 Euro für unser Einfamilienhaus und bauen uns selber was. Aber dafür ist ja, also da ist es vielleicht für die Einzelperson der einfachere Weg, aber wir wollen ja was für die Masse schaffen. Es geht ja nicht um einen Menschen oder eine Familie, sondern es geht ja um 300.000 Wohneinheiten. So, und ich kann auf der einen Seite nicht die ganze Zeit Druck auf den Projektentwickler machen. Ihr baut nicht und ihr habt nur eine Gewinnerzielungsabsicht und nehmen uns sozusagen unseren Puffer eigentlich immer mehr weg. Also klar kannst du das irgendwie schönrechnen mit irgendwelchen KfW-Förderungen oder jetzt mit den steuerlichen Anreizen, die du jetzt im Neubau hast.
Sonderabschreibung, ne, über einen kürzeren Zeitraum.
Mit der Sonderabschreibung. Aber dieses Grundprinzip, dass man sagt, ey, komm, ihr sollt die ganze Zeit bauen, aber wir nehmen euch eigentlich das Futter weg, womit ihr Geld verdient, nämlich die monatlichen Mieteinnahmen, das passt für mich nicht zusammen. Und das ist eigentlich so ein grundlegendes Ding, wo wir gar nicht jetzt über die krassen Lohnkostensteigerungen oder Materialpreissteigerungen reden müssen, sondern das ist so ein grundlegendes Ding, wo ich sage, du kannst doch nicht das Gleichgewicht halten wollen und machst immer mehr Druck auf der einen Seite, aber gibst den Mieter auch immer mehr Zuspruch und sagst, ja, ihr habt immer mehr Rechte und ihr dürft euch eigentlich alles erlauben und das geht nicht.
Das Problem, was ich so sehe, können wir das überhaupt drehen? So diese 3.500 Euro Kosten grob, ne, im Neubau pro Quadratmeter. Ich sehe es halt irgendwie nicht, wie stark willst du das fördern und wovon will die Bundesregierung das fördern? So, da sind die Kassen auch leer ohne Ende. Ich glaube, diese Kostenstruktur kriegen wir das gedreht. Also ich habe da auch schon so oft drüber nachgedacht. Wie willst du das machen? Ich glaube, es geht tendenziell, gut, das meiste, möglicherweise bleibt es da etwa auf dem Level, aber tendenziell geht es dann noch weiter nach oben. Aber dass es rückwärts geht, dass es sinkt, befürchte ich, wird nicht passieren.
Nee, also ich glaube auch nicht, dass das passieren wird. Man muss halt irgendwie dann versuchen, andere Wege zu ergreifen. Also so dieses typische Upselling, ja, was vielleicht auch ein Hotel macht, ja, sagen, okay, was ist jetzt alles in der Grundmiete mit integriert? Und man soll immer energieautarker bauen und immer mehr mit PV-Anlagen und sowas, was ich.
Das macht's alles noch teurer.
Ja, richtig. Es macht es prinzipiell noch teurer, aber bietet dir natürlich auch eine Möglichkeit, wenn du selber Strom erzeugst, dass du dann vielleicht sagst, okay, du fängst halt an mit so einem Mieterstrommodell oder baust so ein bisschen was drumherum, baust vielleicht dann noch ein kleines Carport davor, verkaufst dann noch den Stellplatz mit und hast vielleicht noch Carsharing mit. Also ich glaube, wie du das sagst, der Hebel nach oben mit diesen Grundmieten oder Kaltmieten nach oben ziehen ist irgendwann vorbei. So an den Baukosten wirst du wahrscheinlich nicht mehr viel tun können. Also die Bundesregierung kann natürlich sagen, wir machen immer neue KfW-Darlehen oder was weiß ich. Aber ich bin ein ganz, ganz großer Fan und ich denke, nur damit kannst du das beheben, wenn du halt an den Bestand rangehst. Wir haben so viele Immobilien leerstehend in Deutschland. KfW bringt da jetzt auch wieder ein neues Programm raus, dass du sozusagen Gewerbeflächen relativ schnell umnutzen kannst. Da kriegst du einen Zuschuss pro Gewerbeeinheit von 30.000. Ich glaube, wenn dein Kreditbetrag dann mindestens 100.000 ist, wo du ganz schnell Gewerbeflächen zu Wohnflächen umnutzen kannst. Und ich glaube, das ist der Weg. Das ist der richtige Ansatz, ob diese 30.000 Euro jetzt gerechtfertigt sind oder nicht. Da will ich gar nicht drüber diskutieren. Aber ich denke, das ist der Weg. Wir brauchen gar keinen Neubau, sondern wir brauchen die Bestandssanierung. Und ich glaube, das haben die Projektentwickler jetzt auch mitbekommen, dass gerade alles nur über die Bestandssanierung möglich ist. Weil ich denke, da kann man am meisten sparen. Da gibt es die meisten Hebel, wo man irgendwie ein bisschen Kosten reduzieren kann. Und hat aus meiner Sicht auch in Deutschland genug Bestandsimmobilien, die du anfassen kannst.
Ja. Also alle, die ich in dem Bereich spreche, die sagen auch genau das. Wir fokussieren uns wirklich auf den Bestand. Ich bin zum Teil dann aber echt noch überrascht, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, dass dann doch noch viele Bauträger da irgendwas machen. Aber ich glaube, da ist dann häufig so, die entwickeln was und verkaufen dann die einzelnen Wohnungen durch.
Ja,
aber genau. Jetzt wirklich für den eigenen Bestand, ne, mit diesen 3.500 Euro pro Quadratmeter plus zu bauen. Und in den meisten Regionen in Deutschland sind wir da, wo ihr ja auch irgendwie seid, ne, 10 Euro, lass es noch 11, 12, 13 Euro. Wir sind ja nun mal nicht alle in Berlin, Hamburg, München, wo du sicherlich 24, 25 Euro plus aufrufen kannst. Aber die Wahrheit liegt ja eher so bei 10 bis 15 Euro.
Ja, richtig.
Ne, im deutschlandweiten Schnitt. Und das funktioniert ja einfach nicht. Aber zum Teil gibt es ja wirklich welche, entweder wird dann wirklich dort viel Eigenkapital reingesteckt, dass man sagt, komm, ich investiere einfach in die Assetklasse Betongold und brauche jetzt nicht diese Rendite. Aber ich verstehe es eigentlich nicht, wie diese Rechnung aufgehen soll. Sei denn, man verkauft wirklich die Wohneinheiten da durch. Und da bist du ja dann häufig bei 4.500 Euro oder so, was zumindest bei uns in der Region hier aufgerufen wird im Verkauf pro Quadratmeter.
Ja, und da stellt man sich dann auch schon wieder die Frage als Projektentwickler, was hat das noch mit einer Investition zu tun? Weißt du, du kaufst eine Immobilie, dann löst du das in einzelnen Parteien auf, dass du sagst, okay, du holst dir da was ran und verkaufst dann jede eigene Wohneinheit und hoffst, dass du pro Quadratmeter halt 1.000 Euro mehr erzielst im Vergleich zum Ein- und Verkauf. Und das ist aus meiner Sicht durch diese Hoffnung gar keine, also das hat nichts mehr mit einer Investition zu tun, das ist eine reine Spekulation.
Ja.
So, und du willst ja
die Nummer dauert dann ja häufig auch irgendwie mit Bauantrag, mit genau. Projektierung, mit Entwicklung. So, du bist ja definitiv bei 2 Jahren plus, ne, bis das irgendwie alles passiert. Die ganze Vermarktung, wenn du dann noch irgendwie einen Immobilienmakler, Finanzierung, das alles zu strukturieren. Also häufig dauert die ganze Geschichte ja über 2 Jahre.
Richtig. Also genau das ist der Punkt. Du hast halt den Vorteil vielleicht, weil meistens die Grundstücke, die dann entwickelt werden, wurden wahrscheinlich schon vor 5, 6 Jahren gekauft, lagen jetzt nur rum. So, dann hast du halt diese Investitionskosten von vielleicht 3.500 bis 4.000 Euro. Da du es für einen Einzelverbraucher dann machst du es ja vielleicht ein bisschen schicker, da wird es ein bisschen teurer und verkaufst dann bei uns in Leipzig 4.500 Euro, da fangen die noch nicht mal an. Also da bist du bei 6.000 Euro aufwärts oder 5.100 Euro aufwärts, wo du die einzelne Wohnung verkaufst.
Da sind die Grundstücke dann wahrscheinlich auch nochmal teurer. Ne? Klar, in den großen Märkten, so wie Leipzig, kommst du höher. Ich glaube, da wiederum sind die Baukosten, da kommst du wahrscheinlich auch nicht mit 3.500 Euro hin. Plus Grundstückskaufpreis auch nochmal weitaus teurer.
Richtig, richtig. Und dann verkaufst du halt zum großen Quadratmeterpreis und finanzierst dir dann halt dein nächstes Projekt. Aber das hat ja für mich überhaupt, also das würde ich niemals tun, weil ich lebe ja nur auf Pump. Ja, ich hoffe, dass ich da viel Geld oder mehr Erlös erziele, um mir dann mein nächstes Projekt finanzieren zu können. Ich bin jemand Buy and Hold. Ich kaufe Immobilien, entwickle die mit meiner eigenen Firma und versuche die dann zu halten. Und den größten Gewinn habe ich nach 10 Jahren, wenn die Spekulationsfrist vorbei ist. Und dann kann ich entscheiden, verkaufe ich das an einen Fremden oder führe ich das vielleicht in irgendwelche Gesellschaften über, in irgendeine Holdingstruktur, um dann sozusagen darüber den Immobilienbestand weiterzuhalten.
Du hältst sie alle privat. Also du hast jetzt noch keine Struktur.
Ich halte alle privat.
Okay. Wenn wir jetzt mal so einen Tipp an einen 20-Jährigen, ich glaube, die wenigsten 18-, 19-, 20-Jährigen haben ja schon mehrere Immobilien gekauft. Kannst du das irgendwie jedem ans Herz legen und sagen, du, ihr braucht auch gar nicht mal den extremen Immobilien-Background. So kompliziert ist das auch alles nicht. Würdest du das wirklich 20-Jährigen empfehlen, einfach so früh in dieses Immobiliengeschäft, selbst wenn man beruflich was ganz anderes macht? Ich glaube, das ist ja eine Geschichte, die man immer zum parallelen Vermögensaufbau ganz gut machen kann. Siehst du das genauso?
Ich würde es natürlich allen Menschen da draußen empfehlen, das mit Immobilien zu machen. Wir reden das aber immer so leicht, weißt du, mit Immobilien ankaufen, einfach mal da finanzieren, mal sanieren. Du nimmst bei so einer Materie mit Immobilien unglaublich viel Kapital in die Hand. So, und ob ich das jetzt einem 20-Jährigen oder 30-Jährigen empfehle, das Wichtigste ist, dass du halt einen Eigenkapitalstamm hast. So, bei Immobilien, ich nenne da immer mein Lieblingsbeispiel, da kann von heute auf morgen mal eine Therme oder ein Strang kaputt gehen und dann bist du da auch locker mal 20.000 Euro los. So, und das hast du in keiner Wirtschaftlichkeitsbetrachtung mit analysiert, die du deiner Bank vorgerechnet hast, da musst du halt einfach mal schnell liquide sein. So, wenn du, nehmen wir mal an, so ein Musterbeispiel, du hast als 20-Jähriger was von deinen Eltern oder Großeltern vererbt bekommen und hast halt 50 bis 100.000, dann kann ich nur sagen, das wäre blöd, nicht in Immobilien zu investieren. Also ich würde das auf jeden Fall...
Es muss ein gewisser finanzieller Puffer da sein, eine gewisse Liquidität, um einfach agieren zu können. Da habe ich genau die Situation, die du gerade geschildert hast.
Vor allem bei der heutigen Zinslage, ja, die Banken geben dir ja gar nichts mehr unter 20%, 30% Eigenkapital. Also da musst du ja mindestens schon, um im Ankauf das erstmal zu besitzen oder dir in dein Vermögen überzuführen, brauchst du ja erstmal 20-30% Eigenkapital. Das ist Fakt. Das könnt ihr gar nicht verheimlichen. Oder du hast vielleicht von deinen Eltern was übernommen. Ich kann den Menschen da draußen nur raten, sich halt Jobs zu suchen. Erstens, die Spaß machen, ja, wo man irgendwie selber aufblüht. Und wenn man die meiste Renditesteigerung haben möchte, Immobilien zu kaufen und am besten so viel wie möglich selber zu machen. Ja, außer die ganzen technischen Gewerke, wo man eine Abnahme braucht von einem Meister, muss natürlich der Elektriker oder Heizung für den Sanitärinstallateur machen. So Dinge wie Trockenbau oder Malerarbeiten, Fußbodenarbeiten, das kann man alles sehr, sehr gut selber machen. Und ich denke, wenn man sowas studiert wie Bauingenieurswesen, wird man auch in den nächsten 50 bis 100 Jahren noch genug Arbeit haben. Gebaut wird immer. Betongold ist, sage ich jetzt glaube ich, über die letzten 300, 400 Jahre die Investition gewesen, die immer den meisten Gegenwert hatte. Ja, also ich kann das jedem nur empfehlen.
Ich glaube, das sind auch schon genau die passenden Abschlussworte, Maximilian. Da einfach nochmal ja, ein Hinweis eigentlich an alle, altersunabhängig, was irgendwie möglich ist, aber einen gewissen finanziellen Puffer braucht man. Ich glaube, es war mega spannend, dass du einfach mal ausgeführt hast, was du jetzt in den letzten Jahren schon aufgebaut hast. Ich wünsche dir weiter super viel Erfolg. Wir werden es weiter verfolgen. Das war sehr inspirativ für mich, als auch sicherlich für viele andere. Deswegen vielen lieben Dank für deine Zeit, Maximilian, und freue mich, dass du dazu gekommen bist. Dir weiter viel Erfolg und wir bleiben in Kontakt.
Vielen lieben Dank, Carlo. Ich habe mich auch ganz doll gefreut. Dir natürlich auch ganz viel Erfolg auf deiner zukünftigen Reise. Ich werde dich natürlich auch weiterhin verfolgen und wir werden bestimmt in Zukunft noch öfter mal zusammenarbeiten.
Cool. Also, Dankeschön und dir noch einen schönen Tag. Mach's gut.
Danke dir auch. Ciao, ciao.